Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sechs Uhr, das ist heute Morgen mit Daniel Knoll am Mikrofon und mit den folgenden Themen. Wer wird Nachfolger von Bundesrat Pascal Kuschmer? Ist seine Partei taktisch auf dem richtigen Weg? Dazu das heute Morgen Gespräch mit dem früheren FDP-Parteipräsidenten Franz Steinecker. In Bern beginnt heute eine Sondersession im Ständerat zu teilweise heftig umstrittenen Steuerreformen. Und der baskische Bombenterror der ETA findet diesen Sommer auf Mallorca statt. Wir diskutieren die Hintergründe der jüngsten Anschläge. Bevor wir auf diese Themen näher eingehen, wünsche ich Ihnen einen schönen Montagmorgen und gebe ab an Regula Siegfried. Sie hat den Nachrichtenüberblick von heute Morgen.
Spanische Politiker haben die gestrigen Bombenanschläge der baskischen Untergrundorganisation ETA auf Mallorca verurteilt. König Juan Carlos erklärte wörtlich, diesen Mördern und Verbrechern werde es nicht gelingen, das Leben der Spanier zu beeinträchtigen. In Las Palmas waren 3 Bomben in Restaurants explodiert und am frühen Abend eine 4. in einem unterirdischen Einkaufszentrum. Verletzt wurde niemand, da die Attentäter zuvor telefonisch vor den Bomben gewarnt hatten. In einem Fall kam die Warnung zu spät, doch war die Bombe in dem vollen Lokal äußerst schwach. Und in den 2 anderen Fällen waren die Lokale geschlossen, wie auch das Einkaufszentrum. Somalische Piraten haben die Besatzung eines italienischen Schiffes freigelassen. Der italienische Außenminister Frattini sagte, es sei kein Lösegeld bezahlt worden. An Bord des Schiffes befanden sich 10 Italiener, 5 Rumänen und ein Kroate. Das Schiff war Mitte April im Golf von Aden von den Piraten entführt worden. In einer Berghütte im Allgäu in Bayern sind 145 Wanderer an einer heftigen Magen-Darm-Infektion erkrankt. Sie hatten in der Hütte verunreinigtes Wasser getrunken, weil die Anlage zur Trinkwasseraufbereitung nicht richtig funktionierte. 40 Personen mussten zur Behandlung ins Spital gebracht werden. Die betroffene Hütte wurde geschlossen. Bei Esch in Basel-Land ist ein Raser auf der kantonalen Autobahn von 2 Kantonspolizisten angeschossen und am Bein verletzt worden. Laut Polizeiangaben war eine Patrouille in einem zivilen Fahrzeug auf der Straße zwischen Basel und Delsberg unterwegs. Es sei den Polizisten erst nach mehreren Versuchen gelungen, den Schweizer Autofahrer zu stoppen. Es sei zu einer Rangelei gekommen, wobei mehrere Schüsse gefallen seien. Auch die beiden Polizisten wurden leicht verletzt. Die Autobahn blieb zwischen Esch und Angenstein für längere Zeit gesperrt. In der 5. Runde der Schweizer Fußballmeisterschaft trennen sich der FC Basel und der FC Zürich 1:1. Die Berner Young Boys gewannen gegen Bellinzona 4:2 und Luzern schlug Neuenburg Samax 2:1. In Basel kam es nach dem Spiel auf dem Feld zu einem Tumult zwischen den FCB-Spielern Costazzo und auch der Captain, der auch Captain ist, und Verteidiger Ferrato. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 10.542 Punkten plus 1,2%. Der Dollar wird zu 1.0817 gehandelt, der Euro zu 1.5353 bzw. zu 1.4197. Das Wetter heute Montag, heute wechselnd bewölkt mit einigen teils kräftigen Regenschauern und Gewittern, Höchstwerte 21 bis 25 Grad.
2 innenpolitische Themen stehen im Zentrum heute Morgen. Heute beginnt die Sondersession des Ständerats zu Steuerfragen und auch heute müssen die Sektionen der Freisinnig-Liberalen Partei der Schweiz ihre internen Kandidaturen für die Bundesratsersatzwahl vom 16. September bekannt geben. Aus diesen Kandidaturen wird die FDP-Bundeshausfraktion dann die endgültige Nomination vornehmen. 4 Kandidaten sind schon bekannt, alle aus der Romandie. Die Tessiner FDP lässt heute um 14 Uhr die Katze aus dem Sack. Dann wissen wir, ob sie Fulvio Pelli, den Parteipräsidenten, ins parteiinterne Rennen schicken will. Welche Taktik braucht die FDP, um den Sitz im Bundesrat zu verteidigen? Darüber sprechen wir jetzt mit dem langjährigen FDP-Parteipräsidenten Franz Steinecker. Er gilt als krisengestellter Parteistratege. Und bei dieser Kuschmer-Nachfolge ist er nicht persönlich involviert. Er verfolgt sie quasi als Beobachter. Herr Steinecker, guten Morgen.
Guten Morgen, guten Morgen.
Bringt die FDP Tessin heute Fulvio Belli ins FDP-interne Rennen?
Obwohl ich gestern Herrn Belli getroffen habe, kann ich das nicht sagen. Ich gehe eher davon aus, dass Belli sich präsentieren wird.
Da gibt es ja noch die andere Möglichkeit, Fulvio Belli quasi als Sprengkandidaten in der Hinterhand zu behalten. Wäre das eine Taktik, die Sie als gangbar erachten?
Das ist durchaus möglich, weil diese vorbereitenden Anmeldungen eine gewisse Bedeutung haben, aber nicht eine vollständige Bedeutung. Und es wäre durchaus möglich, dass man die Suppe etwas kochen lässt, um dann vielleicht noch Salz dazu zu bringen.
Aber das würde ja unter Umständen bedeuten, dass nominierte Kandidaten verheizt würden, wenn man quasi den Parteipräsidenten noch so als Ass im Ärmel in der Hinterhand behält.
Ja, aber man kann derartige Maßnahmen immer begründen. Klar gibt es dann Enttäuschte und es ist nicht ganz so einfach. Aber wenn es darum geht, einen Sitz zu behalten, muss man auch taktische Spiele natürlich von allen Seiten akzeptieren.
Eben, es geht ja vor allem für die FDP darum, diesen Sitz zu behalten. Die CVP will der FDP den frei werdenden Bundesratssitz ja streitig machen. Was muss denn die FDP tun, dass sie diesen Sitz nicht an die CVP verliert?
Ja, sie muss vor allem einen guten Kandidaten oder Kandidatin präsentieren. Und sie muss sich auch mit den übrigen Parteien absprechen. Es ist natürlich auch heute eine andere Situation als früher, wo gewissermaßen ein Kartell der vier Bundesratsparteien jeweils gespielt hat und wo es eigentlich nicht direkt Überraschungen gegeben hatte. Heute ist es unübersichtlicher geworden und auch schwieriger geworden. Man kann nie mit hundertprozentiger Sicherheit wahrscheinlich agieren bei diesen Bundesratswahlen.
Sie haben gesagt, einen guten Kandidaten bringen. Pascal Brulis, Didier Burkhalter, Martin Brunschwig-Graf, Christian Lüscher sind bereits parat. Wer von diesen möglichen Kandidatinnen, Kandidaten hat Ihrer Meinung nach das am ehesten das Format für den Bundesrat?
Ich kenne nicht alle Kandidaten direkt. Herr Brulis habe ich nur ein, zweimal getroffen. Er war auch nicht im Parlament früher, im Eidgenössischen. Es ist schwierig zu qualifizieren. Ich glaube, man muss jetzt diese Kandidatinnen und Kandidaten anhören und dann einen Entscheid treffen. Heute möchte ich nicht urteilen, wer die größten Chancen hat. Sicher ist es so, dass beispielsweise Didier Burkhalter gewisse Vorteile hat, weil er war im Nationalrat, heute im Ständerat. Und es ist eine alte Erfahrung, dass der Ständerat relativ offen ist, um eigene Leute jeweils bei Bundesratswahlen zu unterstützen.
Franz Steinecker, gestern mal in der Sonntagspresse von einer Annäherung der FDP an die SP zu lesen. Die beiden Parteipräsidenten, Belli und Löwra, haben sich getroffen. Ist das taktisch sinnvoll? Vergrault die FDP so nicht ihre bürgerlichen Partner im Parlament, etwa die SVP?
Ich glaube, dass Gespräche stattfinden, das ist eigentlich nichts Neues. Und dass das mit allen Parteien stattfindet, ist auch richtig. Es ist eine besondere Ausgangslage. Ich kann mir vorstellen, dass die SP sich ja überlegt, wie sie in den künftigen Bundesratswahlen agieren will. Weil wahrscheinlich wird sie vor diese Fragen gestellt werden als nächstes. Und für die SP stellt sich die Frage, sollen wir voll auf die CVP setzen, um die eigenen Plätze für die Zukunft zu sichern, oder soll man über die CVP hinaus auch mit anderen Parteien reden? Aber ich muss noch einmal sagen, es ist sehr schwierig, Disziplin herbeizuführen bei Bundesratswahlen, auch in den eigenen Fraktionen und Parteien, weil da bei Bundesratswahlen hat jeder seine Stimme und jeder kann ziemlich geheim abstimmen und aus diesem Grund ist es nicht ganz einfach, jeweils eine gewisse Disziplin zu erreichen.
Franz Steinecker, ehemaliger FDP-Parteipräsident. Zur Ausgangslage heute muss die FDP alle internen Kandidaturen für die Bundesratsersatzwahl am 16. September aufs Tapet bringen. Wir bleiben bei der Bundespolitik. Für den Ständerat sind die Sommerferien heute vorbei. Am Nachmittag trifft sich die Kleine Kammer zur zweitägigen Sondersession. Es geht um die Steuern. Der Bundesrat will Neuerungen bei der Familienbesteuerung und einen Übergang zum jährlichen Ausgleich der kalten Progression. Beides soll möglichst rasch eingeführt und daher auch rasch beraten werden. Die bundesrätlichen Pläne werden aber aus den Kantonen vehement bekämpft. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Der Brief der einflussreichen Finanzdirektorenkonferenz habe eine große Resonanz ausgelöst, sagt deren Präsident Christian Wanner.
Ja, die war sehr groß. Wir haben verschiedene Diskussionen geführt. Ich wurde von vielen Ständerätinnen und Ständeräten kontaktiert.
Dabei warnte er insbesondere auch vor dem geplanten Abzug bei der Steuerrechnung von 170 Franken pro Kind, weil damit bis zu 30% hier in der Schweiz keine direkten Bundessteuern mehr bezahlen würden.
Dadurch wird ständig der Eindruck erweckt, der Staat kostet nichts, die Leistungen seien gratis zu haben. Das ist Gießkannenprinzip und das lehnen wir ab.
Heute vor der Sondersession will der Präsident der Finanzdirektorenkonferenz auch ein Referendum nicht ausschließen.
Das ist keine Drohung, das ist höchstens die Ansicht oder die Meinung, dass wir unsere Instrumente haben, die verfassungsmäßigen und die gegebenenfalls auch zu nutzen verstehen.
Ob der Ständerat der Finanzdirektorenkonferenz folgt und die Vorlagen in ihrer heutigen Form verwirft, dies wird die zweitägige Sondersession zeigen.
Der Morgen, es ist 6.11 Uhr. Die Bombenanschläge der baskischen Untergrundorganisation ETA gehen weiter. Auf der spanischen Ferieninsel Mallorca sind gestern erneut 3 Sprengsätze explodiert. Verletzt wurde niemand, weil die ETA wie schon früher die Explosionen kurz vor der Detonation angekündigt hatte. Ich habe DRS-Sibirien-Korrespondent Alexander Gschwind gefragt, was ist unterdessen über die Hintergründe dieser neuerlichen ETA-Anschläge bekannt?
Es gibt ein ganz klares, einheitliches Bild der 4 Anschläge, von denen man bis jetzt weiß. Es wurden jeweils telefonische Warnungen abgesetzt, zum Teil offenbar aus Frankreich über Handy. Das zweite ist, dass die Sprengsätze sehr gering neue Sprengkraft aufwiesen und das jeweils in Toiletten oder sonst wenig begangenen Orten untergebracht wurden. Also offenbar nicht mit dem Ziel, menschliche Opfer zu fordern.
In den letzten Wochen hat die ETA ja zweimal die Guardia Civil, die spanische Polizei, angegriffen. Diesmal waren touristische Einrichtungen Ziele der Anschläge. Warum?
Das eine sind eben die Aktionen gegen den spanischen Staat und seine Sicherheitskräfte als Symbole der Unterdrückung des baskischen Volkes, wo man durchaus auch menschliche Opfer in Kauf nimmt. Und das andere sind mehr Panikattacken, mit denen man versucht, Unsicherheit auch in der Zivilbevölkerung zu verbreiten und dem spanischen Staat tunlichst vielleicht auch wirtschaftlich zu schaden.
Wie groß ist demnach die Gefahr, dass es auf Mallorca weitere solche Anschläge geben wird, mit dem Ziel eben, weitere Touristen vor der Anreise auf das beliebte Ferienziel abzuhalten?
Das kann durchaus der Fall sein, dass da noch mehr kommt. Wir kennen solche Kampagnen, ETA selbst nennt es in ihrer Rhetorik Sommerkampagnen gegen Touristenziele in Spanien von der valencianischen Küste oder von der Atlantikküste in der Region Santander, wo es in den letzten Sommern auch zu solchen Bombenkampagnen immer mit geringer Sprengkraft und ohne menschliche Opfer gekommen ist.
Die Einschätzungen von DRS-Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind. Die Wirbelsturmsaison ist in vollem Gang. Im Moment betroffen sind die Länder Südostasiens. Wirbelstürme und sinnflutartiger Regen sind dort das Thema. Allein im Westen Japans sind mindestens 10 Menschen im Unwetter ums Leben gekommen. Und der Taifun, der bereits auf den Philippinen und auf Taiwan Verwüstungen angerichtet hat, der hat inzwischen das chinesische Festland erreicht. Aus Shanghai berichtet Astrid Freieisen.
Fast 1 Million Menschen sind in China vor dem Taifun Morakot in Sicherheit gebracht worden. In den südöstlichen Provinzen Fujian, Zhejiang und in Shanghai hatten die Behörden schon Tage vor dem tropischen Wirbelsturm gewarnt, so dass Bewohner von Dörfern an der Küste rechtzeitig in sichere Gebäude gebracht werden konnten. Mittlerweile Standard in China. Der Taifun Morakot erreichte Windgeschwindigkeiten von fast 120 Stundenkilometern. In der Provinz Zhejiang wurden laut staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua hunderte von Dörfern überschwemmt. Tausende von Schiffen wurden in die Häfen zurückgerufen, weil die Wetterexperten Wellen von bis zu 7 Metern Höhe erwartet hatten. Die Ernte ist vielfach verwüstet. Die Schäden werden auf über 200 Millionen Euro geschätzt. Auch die Metropole Shanghai hatte sich auf Überflutungen eingestellt. Einwohner wurden aufgefordert, ihre Wohnungen zu sichern. Taifun Morakot hatte aber bereits erheblich an Stärke verloren, als seine Ausläufer Shanghai erreichten.
Sie hören die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS, die heute Morgen Redaktion leitet. Erich Wies am Mikrofon, Daniel Knoll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.